Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Herzlich willkommen. Sie hören hier gleich von einer Dame, die hat sich nach ihrer Vertreibung aus dem Sudetenland alles neu aufgebaut in der jungen Bundesrepublik. Sie war außerdem die erste Taxifahrerin von ganz Hessen und zu Beginn der 2000er Jahre war sie dann auch so eine richtig coole Oma. Else heißt diese Frau und Else heißt auch der neue Roman von Katharina Zorn und Jasna Fritzi Bauer. Beide Autorinnen sind gleich bei mir zu Gast. Ein Tennisclub, das habe ich gelernt, kann ein ziemlich erbarmungsloser Ort sein. Ein Ort, an dem Versagensängste und Aufsteigerfantasien aufeinanderprellen. So zumindest ist das in einem Tennisclub in Frankfurt am Main. Da muss Elisabeth Schneider Ende der 60er Jahre regelmäßig ihre Samstage verbringen und ihrem Mann beim Tennis zuschauen. Diese Elisabeth Schneider, genannt Else, das ist die Hauptfigur im Roman von Katharina Zorn und Jasna Fritzi Bauer. Und ja, ich finde, dieser Tennisclub, der hält in Nutsche schon so ganz viel, was das Leben von dieser Else ausmacht in den 60er, 70er Jahren, was ihr Leben prägt und woraus sie dann auf ihre Art auch ausbricht. Von all dem handelt nämlich dieses Buch. Deshalb heißt es genauso wie seine Hauptfigur Else. Und die beiden Autorinnen Katharina Zorn und Jasna Fritzi Bauer sind zu mir ins Studio gekommen. Freut mich sehr. Herzlich willkommen.
Hallo.
Danke, hallo.
Ja, Sie haben vielleicht gemerkt, der Tennisclub, der hat es mir so ein bisschen angetan. Hat eine von Ihnen eine Tennis-Vergangenheit oder vielleicht eine Tennis-Gegenwart noch?
Ah, leider nicht.
Schwierig. Nee,
alles Tennis. Alles eingelesen, das klingt nämlich wie ein absolut authentischer Ort. Und im Roman ist das ja nicht nur so eine kuriose Veranstaltung da, diese Tennis-Samstage, sondern ich finde, es ist auch ein Ort, wo man ganz viel über Elses Ehemann zum Beispiel erfährt, den Willi. Warum will der da ständig in diesem Tennisclub abhängen, Frau Zorn?
Ja, das ist nicht nur ein Hobby für ihn, glaube ich, gewesen, sondern ein bisschen auch sein Leben. Ne? Also er konnte sich da einen sozialen Aufstieg irgendwie auch erarbeiten. Und ja. Am Ende war er der Präsident von dem Tennisclub im echten Leben.
Ja, und ich finde, man merkt richtig, welche Bedeutung dieser Tennisclub in seinem Leben hat, weil es wie so ein richtiges Schauspiel ja zelebriert wird, diese Samstage. Ne? Die Kinder müssen da geschniegelt hingehen, ja. Er zieht sich seine Freizeitkrawatte an.
Die Frauen durften nur auf dem dritten Platz spielen, die Herren auf dem ersten. Die Kinder mussten bestimmt angezogen werden und leise sein. Und so war das wirklich. Also so bin ich aufgewachsen.
Mein Eindruck war auch, dass in diesem Tennisclub auch ganz viel kompensiert wird, was mit der Herkunft von Else und eben mit ihrem Ehemann Willi zusammenhängt. Else und Willi, die sind nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Sudetenland vertrieben worden und ja, so wie, ich würde sagen, vielleicht diese Herkunft aus ihrem Alltag verdrängt wird, wie sie das verdrängen wollen, so finde ich, verdrängen sie beide auch in diesem literarischen Text vielleicht diese Herkunft. Also sie taucht immer nur so als Bruchstücke, als Erinnerungsbruchstücke wieder auf. War das so ein Kniff, den Sie gewählt haben, literarischer?
Ich glaube, es ist schön, immer ein bisschen die Vergangenheit der Figuren zu kennen. Damit man sich ein bisschen mehr mit ihnen identifizieren kann oder auch versteht, warum sie in manchen Momenten so oder so handeln. Und nur deshalb haben wir sozusagen auch diese vertriebenen Vergangenheit mit aufgenommen. Und auch weil es ein Thema ist, was wirklich wenig irgendwie besprochen wird, haben wir zumindest das Gefühl, also oder in unserer Generation, wir haben sehr wenig überhaupt darüber erfahren, dass Menschen aus dem Sudetenland sozusagen wie deportiert wurden, ne, und zurückgeschickt wurden in die Verschickung. Und das hat uns dann irgendwie bewegt und wurde dann doch noch ein Teil von unserem Buch und von der Geschichte.
Sie werfen in Ihrem Roman Schlaglichter auf dieses Leben von Else. Sie erzählen das Leben nicht chronologisch, sondern so parallel sind verschiedene Jahre montiert. Und ausführlich ist zum Beispiel das Jahr 1968, das ist das Jahr dieses Tennisclubs. Und eine andere Zeitebene, die immer wieder kommt, die spielt im Jahr 2010. Da ist Else schon Großmutter, ist mit ihrer erwachsenen Enkelin im Urlaub an der Côte d'Azur. Und ich finde, gerade wenn man diese Zeitspanne anschaut, Ende der 60er bis 2010er, da habe ich nochmal beim Lesen gedacht, was sich für diese Generation von Else, für diese Kriegskinder alles verändert hat in dieser Zeit. War das auch ein Wunsch, diese gesellschaftliche Veränderung darzustellen im Buch?
Auf jeden Fall. Und zwar auf jeden Fall wichtig, dass ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich Else immer nur als Oma gesehen habe und nicht als Frau. nicht als Tochter, nicht als Kind, nicht als, ne, als Mutter irgendwie. Und uns war total wichtig, dass wir eben nochmal einen Perspektivwechsel haben, dass wir eben sagen, okay, aus drei verschiedenen Perspektiven zeigen wir das, was alles in so einem Leben halt ja passiert.
Und Sie haben es jetzt immer schon so ein bisschen angedeutet, Else ist zumindest ihrer Großmutter ein bisschen nachgebildet,
auf fiktionalisiert. Jeden Fall, also es ist auf jeden Fall autofiktional. Ich konnte Jasna erklären, okay, so war meine Großmutter, und daraufhin hat Jasna eben noch einen fiktionalen Teil geschrieben, und da haben wir uns ganz gut ergänzt.
Ich fand besonders, weil Sie gesagt haben, diese Veränderungen wollten Sie auch zeigen für dieses Leben Ihrer Großmutter oder Else, die dann aus Ihrer Großmutter so hervorgegangen ist. Das Jahr 1968 ist ja auch so ein Kern von, oder so ein ganzes Jahr der Veränderung für Sie. Sie sitzt einmal noch adrett im Tennisclub und dann wenige Monate später sitzt sie im Taxi als erste Frau von ganz Hessen. Also unerhört eigentlich zu dieser Zeit.
Ja, Wahnsinn, da ist halt auch einfach so viel passiert, nicht nur in Frankfurt, ne, in ganz Deutschland, und es war für uns einfach wahnsinnig spannend, uns damit auch nochmal zu beschäftigen.
Sie haben jetzt schon gesagt, als Kind, vielleicht auch noch als Jugendliche, haben Sie Ihre Großmutter gar nicht so gesehen als Frau, die auch so wie Else vielleicht für sich eingestanden ist, auch so ganz pragmatisch, finde ich, ganz viel erreicht hat. Wann hat sich das geändert? Können Sie das benennen?
Leider viel zu spät. Also eigentlich erst so nach ihrem Tod habe ich mich nochmal mit ihrem kompletten Leben irgendwie beschäftigt. Und das ist natürlich für mich auch eine Art Trauerabschluss jetzt. Und man sollte auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, nochmal mit seinen Großeltern reden, wenn man jetzt so sieht, was auch politisch gerade passiert. Ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man zuhört und nicht so viel redet.
Kann man vielleicht, ich habe gedacht, wenn man das in einer ganz feministischen Lesart sieht, kann man das dieser Else vielleicht ankreiden. Für mich, muss ich sagen, hat es mich besonders für sie eingenommen, dass sie eine Frau ist, die eigentlich nie so ganz ausbricht. Also sie macht nie diesen spektakulären Befreiungsschlag. Sie bleibt in dieser Ehe, sie bleibt bei ihren Kindern, bei ihrem Mann, obwohl der auch sehr brutal wird. Und für mich hat das sie aber zu so einer Art, ich weiß nicht, Alltagsheldin gemacht. Jasna Fritzi Bauer, was war sie für Sie, diese Else?
Ja, ich glaube, Katharina hat das letztens so schön gesagt, wir wollten einfach auch keine Action-Abenteuer-Story schreiben, wo die Frau zur Heldin wird und ausbricht, sondern wir wollen auch irgendwie eine Figur schreiben, die ein ganz normales Leben zeichnet. Und für sie selbst hat sie ja eine unglaubliche Emanzipation oder durchlebt eine unglaubliche Emanzipation in dem Buch. Und wir wollten eine Frau zeichnen, die etwas für sich macht und damit sich von ihrem Mann emanzipiert, um auch selber irgendwie eine Karriere sozusagen für sich zu schaffen, das aber als Geheimnis für sich behält, weil sie trotzdem auch gerne Mutter und Ehefrau ist. Sie ist nicht gerne das, sie möchte das auch sein, aber eben durch diese Ecken und Kanten, die sie von ihrem Mann abkriegt, entschließt sie sich selber zu emanzipieren und auch was für sich zu tun sozusagen, ne?
Ja, und das müssen wir aber, glaube ich, dazu sagen, diese Taxifahrten, die macht sie alle 20 Jahre lang nachts und heimlich. Also behält sie so als Geheimnis für sich, Frau Zorn. Können Sie sich das erklären, warum das so geheim bleiben soll?
Ja, vielleicht hat sie das einfach für sich genommen, ne? Ich glaube, es ging gar nicht um dieses Geheimhalten, sondern es ging wirklich darum, so eine stille Emanzipation zu schaffen. Und ich glaube, das war einfach was für sie. Sie wollte einfach was für sich haben.
Es interessiert mich ehrlich gesagt immer, wenn zwei Menschen ein Buch schreiben und man es sozusagen überhaupt nicht merkt, aber wie bei Ihrem Roman, von wem jetzt welche Teile kommen. Bei Ihnen interessiert mich natürlich auch, Frau Zorn hat es schon ein bisschen angedeutet, gab es eine Art Arbeitsteilung? Eine kann vielleicht besser plotten, eine besser formulieren, oder haben Sie wirklich jeden Satz in diesem Buch zusammengeschrieben?
Schön wär's.
Nee, also wir haben uns so einen groben Fahrplan gemacht, als wir wussten, was wir für eine Geschichte schreiben wollen. Und haben das so ein bisschen, ehrlich gesagt, in so Kapitel oder Szenen wie bei einem Drehbuch ungefähr aufgeteilt. Einfach so eine Liste geschrieben, was soll wann passieren. Und dann haben wir uns die Liste genommen und ausgeknobelt, wer welchen Teil schreiben darf. Und haben dann immer eigentlich abwechselnd geschrieben. Und immer vormittags meistens, jeder verzog sich in irgendeine Ecke Und dann haben wir uns nachmittags zusammengesetzt und uns das gegenseitig im Fluss vorgelesen. Und interessanterweise war es in den ersten, also die erste Version, die wir geschrieben haben, war ganz oft so, dass man, dass wir nicht mal neue Übergänge fürs nächste Kapitel, weil damals schrieben wir noch chronologisch, dass wir nicht mal Übergänge schreiben mussten, weil es einfach funktioniert hat. Das war wirklich faszinierend.
Gab es auch irgendeine Stelle, wo Sie sich mal total uneinig waren?
Ja. Viele, glaube ich.
Zum Beispiel? Ach, haben Sie irgendeine bei Figuren oder bei Formulierungen? Was hat das dann
getroffen? Ich glaube, wir haben, dadurch, dass das ja unser Debütroman ist, waren wir ein bisschen durcheinander mit den Perspektiven sozusagen und haben aus verschiedenen Perspektiven geschrieben. Und dann mussten wir uns da entscheiden, dass wir uns wirklich nur in die Perspektive von Else begeben. Und da sind leider einige Lieblinge gestorben sozusagen. Und da war ich ein bisschen sauer manchmal.
Ah, fürs zweite Buch vielleicht. Ja. Die können Sie ja da irgendwie noch einbauen. Ich möchte unbedingt noch erwähnen, dass im Buch auch QR-Codes abgedruckt sind. Die kann man so mit dem Smartphone abscannen und dann kommt man zu kleinen Videos. Manchmal sind das so Filmsequenzen, teilweise sind Passagen eingelesen, gibt aber auch historisches Filmmaterial, dann so zeitgeschichtliche Hintergrundinfos. Und ich habe das erst so manchmal vorm Lesen vom Kapitel dann abgescannt, manchmal danach, wenn ich dachte, ah nee, nachher verrät es mir jetzt irgendwie schon was. Wie ist gedacht? Wie hätte ich es machen sollen?
Ich glaube, man kann das einfach machen, da wo der QR-Code sozusagen platziert ist. Also es ist gedacht, als Katharina hat da sehr viel Arbeit reingesteckt und wir haben zusammen Filmaufnahmen gemacht und auch noch mit befreundeten Schauspielern gearbeitet sozusagen. Und ich glaube, es ist einfach gedacht als Unterstützung des Buches oder Unterstützung von Bildern. Manche Leute wollen ja vielleicht auch keine Bilder sehen, aber wir dachten, es ist schön immer was, das alte Medium Buch mit dem neuen Medium Film zu verbinden, um vielleicht junge Leute zum Lesen zu bekommen oder auch ältere Menschen dazu zu bringen, vielleicht die neuen Medien zu nutzen, oder Katharina?
Ja, auf jeden Fall. Für uns ist es, glaube ich, total wichtig gewesen. Wir haben in all unseren Projekten immer angefangen mit einem Gedicht. Danach haben wir was Haptisches dazugenommen. Es konnte was Künstlerisches sein, eine Skulptur, ein Bild, eine Großfläche in der Stadt, Projektionsfläche. Und jetzt haben wir eben das Buch dazu genommen und dann kam der digitale Teil dazu. Also das ist für uns schon so ein Gesamtkunstwerk eigentlich. Und das das war mir total wichtig, dass wir auch wieder hier so arbeiten. Und ich bin sehr froh, dass der Verlag sich darauf eingelassen hat.
Ich muss auch sagen, mir kam das auch so in der Mediennutzung ganz intuitiv, weil ich meine, man so ein Roman liest, nimmt man ja doch ab und zu mal das Handy raus und scrollt zwischen den Kapiteln so ein bisschen sinnlos rum. Und da konnte ich dann zumindest die Videos angucken. Ja, ne? Hatte auch das Handy in der Hand und das war so ein bisschen.
Und wir haben Songs geschrieben, wir haben die Töne gesammelt, hauptsächlich aus der Natur, haben damit Beats gemacht und haben mit Samples gearbeitet. Das war total spannend. Also auch musikalisch haben wir, glaube ich, noch nie so groß gearbeitet. Und es war auch eine Challenge.
Und was hat Sie jetzt besonders daran interessiert, Frau Bauer? Sie haben schon gesagt, Ihr Debütroman, daran ein Buch zu schreiben. Warum sollte das Papier dazu kommen?
Ich weiß nicht, es entstand einfach mal so die Idee. Ich glaube, ursprünglich hatten wir einfach den Plan, wir haben irgendwann mal Club der Teufelinnen geguckt und haben da gesessen und haben gedacht, ja Mensch, es gibt so wenige, also vor allem in meinem Beruf, ne, irgendwann verschwinden die Frauen so von der Bildfläche oder die Rollen für ältere Frauen zwischen, was weiß ich, 45 und 60, erst wieder dann, wenn du wirklich eine große Großgroßmutter bist. Und irgendwie kamen wir dann auf diese Geschichte oder auf diese Lebensgeschichte von Katharinas Großmutter und haben gedacht, das eignet sich gut, genau so eine Figur zu schaffen und auch eine Frauenfreundschaft zu schreiben, die über die Jahre hält, also über die 60er bis in die 2010er Jahre. Und die so wachsen zu sehen.
Ich stelle mir vor, vollkommen hypothetisch, Sie sind heute Abend unterwegs, haben einen glamourösen Abend, irgendwann reicht es Ihnen dann mit dem Rummel, Sie rufen ein Taxi, steigen ein und Else sitzt hinterm Steuer. Gibt es irgendwas, was Sie noch fragen, was Sie ihr noch sagen wollen würden, Katharina Zorn?
Ach, ganz viel. Ich weiß gar nicht, jetzt so spontan. Da sind einfach so viele Fragen. Da sind so viele Fragen, ich glaube, ich könnte mich da jetzt nicht auf eine festlegen.
Aber im Taxi hat man ja immer gefühlt ewig Zeit, Geschichten auszutauschen, ja. Fragen auszutauschen, mhm. irgendwas käme dann vielleicht ja. nochmal. Taxi ist eh der beste Ort für Geschichten, finde ich auch.
Ja, das stimmt.
Ja, es ist auch so ein, ich finde es total spannend, weil es ist eigentlich auch so ein anonymer Ort und man kann ja total entscheiden, wer man ist und was man macht, weil die andere, also der Fahrer oder die Fahrerin weiß ja nichts über einen. Also mhm. meistens, außer wenn man mit Jasna unterwegs ist. Und das ist so ein bisschen, ja, also was erzählt man denn da? Was gibt man denn von sich preis und was nicht? Und wie reagiert die andere Person? Und das ist, ist schon sehr spannend. Ne?
Wenn Sie also mehr von der ersten Taxifahrerin von ganz Hessen wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen den neuen Roman von Katharina Zorn, Jasna Fritzi Bauer. Else heißt der, beide Autorinnen waren hier bei mir im Deutschlandfunk Kultur und ich danke Ihnen ganz herzlich.
Dankeschön.
Und der Roman Else, der ist gerade bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, 272 Seiten, kosten 23 Euro. Die Buchpremiere ist am Sonntag, 11. Mai um 19:30 in der Volksbühne. Ich habe gerade gesehen, ein paar Karten gibt's noch. Er gehört zu den bedeutendsten und bis heute ja auch zu den vielgelesenen deutschen Dichtern des 20. Jahrhunderts, Bertolt Brecht. Der ist auch einer der berühmtesten Söhne der Stadt Augsburg. Dort wird sein Erbe einmal im Jahr mit dem Brecht-Festival gefeiert. Und jetzt kann man auch mit der Brecht-Weg-App durch das Augsburg vom jungen Brecht sich führen lassen. Andi Hörmann hat das mal für uns ausprobiert.
Smartphone, Klick, App Store. Ins Suchfeld tippen, der Brechtweg. Klick, Download.
Herzlich willkommen in Augsburg.
Rathausplatz zur Mittagszeit. Proppenvolle Kaffeeterrassen und ein wolkenlos blauer Himmel. Die Sonne knallt auf das Smartphone-Display und macht das erste Video der Brechtweg-App nahezu unkenntlich. Dann eben Lautstärke nach oben. Mit Zigarrenstumpen im Mundwinkel macht der Schauspieler Erik Völker Brecht zum Stadtführer.
Neben mir ragt das Rathaus in den schwäbischen, bayerischen Himmel. Der ganze Stolz dieser freien Reichsstadt. Berühmt ist sein goldener Saal. In meiner Erzählung, der Augsburger Kreidekreis, mache ich ihn zum Verhandlungsraum.
Über ein Navigationssystem geht es auf der Route zu 8 Stationen der Kindheit von Bertolt Brecht in Augsburg. Laufzeit etwa eine Stunde. Los geht's am Rathaus, weiter durch pittoreske Gässchen in der Altstadt, hin zum seit Jahren geschlossenen Wirtshaus Gablers Taverne. An jedem Halt lässt sich ein 2-3-minütiges Video abspielen, in dem Brecht-KennerInnen aus der biografischen Westentasche des Künstlers plaudern. Jürgen Hillesheim stellt 2 Stationen vor. Er ist der Leiter der Brecht-Forschungsstelle und Professor für neuere deutsche Literatur an der Uni Augsburg.
Von 1917 bis 1920, also über die Zeit der Räterevolution hinweg, verkehrte Brecht hier mit seinem Freundeskreis. Immer wieder mal, wenn die Jungs nicht so viel Geld hatten, gab es ein Butterbrot umsonst.
Die nächste Station ist die Barfüßerkirche, der Ort seiner Taufe und Konfirmation. Nur ein paar Schritte weiter dann das Geburtshaus von Bertolt Brecht. Danach führt der Brechtweg zum Programmkino Lilium. Zur Zeit von Brecht gab es das noch nicht. Für einen Videoclip in der App dienen die Räumlichkeiten lediglich als Bühnenkulisse. Carla André, Literaturvermittlerin und Schauspielerin aus der freien Szene, spricht darin über Brecht, den großen Dramaturgen.
Mit 20 schrieb er seinen Bal. Kurz darauf Trobeln in der Nacht. Der berühmte V-Effekt war Brechts Waffe gegen Romantik und Gefühl auf der Bühne. Die Figur denken, nicht fühlen, verlangte er.
Genau umgekehrt verhält es sich mit der App der Brechtweg. Zunächst dem Künstler und seiner biografischen Kindheit in Augsburg nachspüren. Gedanken dazu lassen sich dann im Nachgang machen.
Und wenn jemand sich mit Brecht auskennt und die App trotzdem geht, dann wird er erinnert und sagt, ach ja, genau, das und das und das.
In einem verwinkelten Altstadtgässchen treffen wir die Schauspielerin Carla André an den Stufen einer steinernen Treppe. Hier wurden ein paar Sequenzen ihrer Videos für die App gedreht. Brecht erinnern bedeutet für sie auch Brecht erleben. In der Stadttopographie oder eben in seinen Texten, wie in seinen mehr als 2300 Gedichten.
Ich favorisiere natürlich die Gedichte, wo er an die Veränderbarkeit der Welt denkt. Also die sind richtig gut, die sind heutig, damit kann man richtig was sagen. Nimm Platz am Tisch. Du hast ihn doch gedeckt. Von heute an soll auch die das Kleid tragen, die es genäht hat. Heute, Mittag 12 Uhr, beginnt das goldene Zeitalter. Wir fangen es an.
An der achten und letzten Station der digitalen Brecht-Weg-App sind wir ganz analog mit dem Brecht-Forscher Jürgen Hillesheim verabredet.
Wir stehen an der Brechtstraße, die ehemalige Frühlingsstraße, die nach Brecht benannt wurde. Und gleich hier in der Nähe ist von den drei Brecht-Adressen die wichtigste, das Haus Bleichstraße 2. Das ist das elterliche Wohnhaus, sehr malerisch am alten Stadtgraben gelegen, auf diese Kahnfahrt. Da konnte Brecht aus seiner Mansarde direkt gucken.
Ein Bootsverleih mit ein paar bunten Ruderbooten, in denen Touristen auf dem algengrünen Wasser herumschippern. Am dazugehörigen Kiosk lässt es sich unter Sonnenschirmen im Schatten sitzen.
Da gibt's Bier. Ich lade Sie jetzt zum Bier ein, los. Oder, wenn Sie Zeit haben. Also wie Sie meinen.
Ja. Auf dem Smartphone auf Route beenden tippen und die App der Brechtweg schließen. Wir bestellen zwei kühle Getränke und sinnieren noch etwas über App und Brecht.
Augsburg vermarktet halt seinen großen Sohn und so sieht das halt aus. Aber warum soll man das als Stadt Brecht doch sozusagen an den Touristen bringen? Warum soll man das so nicht machen?
Ich weiß nicht, ob es ihm gefallen hätte.
Doch, ich lege die Hand für ins Feuer bei der Eitelkeit. Ich glaube, er wäre zu Tränen gerührt gewesen. So ein Ego, ich garantiere es Ihnen. Also wenn was feststeht, dann das.
Dann zum Wohl.
Zum Wohl.
Bier und Brecht. Also ich finde, das klingt gut, wenn Sie sich jetzt auch aufmachen mögen. Durchaus Augsburg auf den Spuren von Bertolt Brecht. Dann finden Sie die App Der Brechtweg in allen gängigen App-Stores kostenlos zum Download.
Straßenkritik.
Mein Name ist Sabine Morowka und ich habe jetzt tatsächlich von Sascha Stanicic Herkunft gelesen. Also das Buch fand ich total toll. Es geht darum, dass ein Jugendlicher mit seiner Mutter in den 70er Jahren nach Heidelberg geflüchtet ist. Und zwar ging es um das Zerfallen in Jugoslawien. Und auf einmal war es ja auch wichtig, ob man eine muslimische Mutter hatte oder nicht. Und dann gab es die Verfolgungen. Und er ist mit seiner Mutter dann nach Heidelberg geflohen. Also ich finde, das ist eine total gelungene Migrationsgeschichte. Und der hat eine Sprache, die ist einfach großartig. Und man merkt, dass er woanders aufgewachsen ist und nimmt so übersetzt aus seiner Sprache einfach Bilder, die wir hier nie benutzen würden. Und das fällt dann besonders auf. Und er schreibt das Buch echt in einer tollen Sprache.
Da gebe ich Sabine Morowka nach Koblenz total recht. Ich habe das Buch auch schon so oft verschenkt, finde es auch ganz toll. Herkunft von Sascha Stanisic gibt es zum Beispiel als Taschenbuch bei BTB. 368 Seiten, kosten da 13 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Er gehört zu den israelischen Autoren, deren Bücher regelmäßig ins Deutsche übersetzt werden. Asaf Gavron, der ist 1968 in Arad im Süden von Israel geboren, als Kind britischer Einwanderer, hat dann in London und in Vancouver später studiert und sogar englischsprachige Autoren wie J.D. Salinger oder Philip Roth ins Hebräische übersetzt. Gavrons eigenes neues Buch, Everybody Be Cool heißt es, und besteht aus zwei Erzählungen, die im Nahen Osten spielen, aber in einer fernen Zukunft. Mein Kollege Carsten Huck hat das Buch schon gelesen. Grüß dich, Carsten.
Hallo.
Diese beiden Erzählungen in Gavrons Buch, Zement heißt eine Geschichte, die Titelgeschichte Everybody Be Cool. Das sind Utopien, ist das ein neues Terrain für den Autor?
Nein. Asaf Gavron war immer schon interessiert, in seiner Literatur auch über den Tellerrand der Zeit zu blicken oder der eigenen Zeit, in der er lebt, und hat tatsächlich in seinem Debütroman 1997, Eis, da hat er schon einen Zeitraum der Handlung etabliert von 1970 bis 2031, also da ging es schon in die Zukunft. Er hat dann einen zweiten Roman geschrieben, da geht es um die elektronische Lokalisierung von Menschen. Bevor wir diese GPS und Apps hatten, also wo man tracken kann zum Beispiel, und in Hydromania, der auch eben ins Deutsche übersetzte Roman von 2008, da spielt die Handlung im Jahr 2067. Und ähnlich ist es jetzt auch hier in diesen beiden Erzählungen, da ist das Jahr 2066 die Zeit, in der die Handlung stattfindet.
Und wie sieht dieses 2066 aus?
Naja, das ist ganz interessant. Also ich erzähle erst über die Zementgeschichte. Das ist die längere, also in Form einer Novelle eigentlich. Die Titelgeschichte ist eher eine Kurzgeschichte. Und in Zement ist der Nahe Osten eine große postnationale Einheit. Da gibt es verschiedene Zonen, in denen man lebt. Aber man steigt dann in irgendwie einen Schnellzug, der heißt dann einen Powertrain namens Uzi. Und da treffen dann orthodoxe Juden auf dem Weg nach Jerusalem sich mit irgendwelchen Imanen, die weiterfahren. Es gibt eine postkapitalistische Gesellschaft, das heißt, der Staat stellt Wohnraum mietfrei zur Verfügung. Es gibt einen Basislohn und es ist eine große Wirtschaftszone und Nationalitäten spielen überhaupt keine Rolle mehr.
Also erstmal ein wünschenswertes Szenario.
Wunderbar, das ist wirklich das Irre auch an dieser Geschichte. Er geht überhaupt nicht ein auf aktuelle politische Verhältnisse. Er lässt sich auf keine Debatte Frieden, Nicht-Frieden, wie Zwei-Staaten-Lösung und so. Spielt alles keine Rolle. In der Literatur ist es möglich, es funktioniert. Die Hauptfigur arbeitet am Persischen Golf und baut Häuser für einen Scheich und die verstehen sich wunderbar und das hat eigentlich was Befreiendes, mal so in die Zukunft zu schauen und sich auch zu entheben jeglichem Zwang, irgendeine konkrete Lösung finden zu müssen.
Und passiert da dann noch was in der Geschichte? In dieser
Geschichte die Geschichte selber ist ein Hammer. Es ist im Grunde eine Hamlet-Geschichte. Aha. Die Hauptfigur kehrt zurück nach das, was heute Israel ist, wo sein Vater ein großer Bauunternehmer war, der ein Wunderzement erfunden hat, damit reich geworden ist. Und die Mutter ist seltsam kühl, als sie dem Sohn sagt, dass der Vater ja krank ist, der kann sich nicht mehr regen, der liegt im Bett, der kann nichts mehr sagen und gerade seinem Sohn noch ins Ohr flüstern, Gift. Mhm. Und da ahnen wir schon, die Mutter tut sich mit dem Onkel zusammen, dann gibt es alte Freunde von dieser Hauptfigur, die ihn um die Ecke bringen sollen und eine alte Freundin, Odelia, die dann Selbstmord begeht. Also das ist für jemand, der das mag, ist das natürlich schön zu lesen. Am Ende geht's darum, dieser Onkel will halt, anders als der Vater der Hauptfigur, nicht unterstützen, dass der Staat die Patente kriegt an diesem Zement. Der Onkel möchte sich weiter bereichern und möchte kapitalistisch agieren, während der Sohn die Linie des Vaters fortsetzen möchte, der bereit war, dem Allgemeinwohl zugute diese Firmenpatente zur Verfügung zu stellen.
Also Shakespeare und Antikapitalismus in dieser einen Geschichte Zement. Kannst du auch noch was sagen zu dieser zweiten, zur Titelgeschichte Everybody Be Cool?
Everybody's Be Cool, das ist etwas, was gesagt wird bei einem Banküberfall. Und es geht um eine Frau, die nach einer Pandemie in Isolation sich daran gewöhnt hat, allein zu sein. Und die findet es ganz toll. Nur einmal im Monat muss sie mit ihrem Roboter zur Bank, wo auch nicht mehr reales Geld ausgezahlt wird, sondern da wird ein Konto erstellt und dann wird vom Staat da ein Betrag überwiesen. Sie nimmt kein Geld mehr in die Hand und sie steht in der Schlange und auf einmal, Everybody Be Cool, gibt es einen Überfall und sie findet das eigentlich ganz interessant, weil das ist so eine Art menschlicher Kontakt für sie. Und dieser Roboter ist ihr Lebenspartner geworden, hat Vorzüge, hat auch Nachteile. Also bei manchen Fragen kommt immer so als Running Gag, sagt der, wird geprüft. Das ist sehr humoristisch, auch diese Geschichte, macht Spaß zu lesen und hat eine bittere Pointe am Ende, die ich jetzt nicht verraten werde.
Sehr gut, können wir selber lesen. Zwei neue Geschichten gibt es von Asaf Gavron, versammelt in dem Band Everybody Be Cool. Aus dem Hebräischen sind sie übersetzt von Stefan Siebers, erschienen im Luchterhand Verlag, 168 Seiten, 20 € und vielen Dank an Carsten Huck für die Buchkritik. Der Autor Tom Hillenbrand, der ist mit Gastro-Krimis bekannt geworden. Mittlerweile hat er sich aber auf dystopische Thriller spezialisiert. Da geht es dann um Hologramme, Quantencomputer oder in seinem neuen Buch, da geht es um künstliche Intelligenz. Thanatopia, das ist auch auf unserer Krimi-Bestenliste, die jeden Monat erscheint, neu eingestiegen. Und Tobias Gohlis stellt Ihnen das Buch vor.
Neue Krimis.
Kriminalliteratur verführt seit jeher in fremde Welten, verlockt mit unbekannten Gebräuchen, operiert an der Grenze zwischen Leben und Tod. Tom Hillenbrand geht mit Thanatopia noch zwei Schritte weiter. Da tapst nicht nur ein 75-jähriger, übergewichtiger Kommissar durch das irdische Wien des Jahres 2095. Zugleich tummeln sich in einer technisch avancierten Welt andere Figuren als Hologramme und besetzen beliebige fremde Körper. Auf einer dritten Ebene hat eine äußerst fragwürdige künstliche Intelligenz die Grenzen von Raum und Existenz ins Unermessliche gedehnt. Um diese drei Welten von Thanatopia erfassen zu können, muss man nicht Hologrammatica und Cube gelesen haben. Tom Hillenbrand ist ein genialer Erzähler. Die verwirrende Handlung macht er maximal anschaulich und verknüpft ihre Teile auch noch zu einem hochspannenden Kriminalroman. Zum Ersten sind da die beiden exakt identischen Frauenleichen aus der Donau. Deren Todesursache muss Kommissar Landauer aufklären. Doch handelt es sich bei ihnen überhaupt um Tote oder nicht vielmehr um Kopien, um Gefäße, deren Gehirn als kleiner digitaler Würfel anderswo in einem anderen physischen Speichermedium steckt? Daneben haben wir es auch noch mit der Sekte der Dether zu tun. Mit Hilfe gestohlener KI dringen diese Todessucher durch wiederholten Selbstmord in das Reich zwischen Sterben und endgültigem Tod vor. Seit einem halben Jahrhundert wird nun schon der Einsatz von KI-Systemen extrem scharf kontrolliert. Denn um die Jahrhundertmitte hat sich eine künstliche Intelligenz, genannt Äther, allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz von jeder menschlichen Kontrolle befreien können. Von den Grenzen der Milchstraße aus verfolgt Äther nun stur und erfindungsreich sein programmiertes Ziel, die Menschheit zu retten. Um den Preis allerdings, so sieht es aus, den größten Teil davon über die Klinge springen zu lassen. Wie alle Science-Fiction ist Thanatopia nicht ganz einfach zu lesen. Aber wenn Sie Hillenbrand folgen, werden Sie bis an die Grenze Ihres eigenen Vorstellungsvermögens gut unterhalten. Ist ein ewiges Leben wünschenswert? Und was sind wir bereit, dafür zu zahlen?
Thanatopia von Tom Hillenbrand ist erschienen bei Kiepenheuer & Witsch und diesen Monat neu auf Platz 5 unserer Krimi-Bestenliste. Kamel Daoud, der hat im letzten Jahr den Prix Goncourt gewonnen, den wichtigsten Literaturpreis in Frankreich, mit seinem Roman Uri. Darin schreibt der algerische Schriftsteller über den Bürgerkrieg in seinem Land. Das ist in Frankreich preisverdächtig, in seiner Heimat Algerien ein ziemlich heikles Thema, auch unter Strafe verboten. Aktuell läuft eine Klage gegen Kamel Daoud und seinen Roman. Dabei geht's um vermeintlich verletzte Persönlichkeitsrechte. Am Mittwoch war da eine erste Sitzung in Paris und vor wenigen Tagen hat jetzt Algerien außerdem einen zweiten internationalen Haftbefehl gegen den Schriftsteller beantragt. Kamel Daoud wohnt schon seit 2 Jahren in Paris im Exil und mein Kollege Dirk Pfurich, der verfolgt den ganzen Fall. Dirk, worum geht es denn erstmal in diesem zweiten Haftbefehl jetzt gegen Daoud?
Ja, also es ist sicherlich wieder ein politisch motivierter Haftbefehl, so sagt das auch Kamel Daouds Anwältin. Er soll das Gesetz gegen die Verletzung der nationalen Versöhnung übertreten haben. Das wird auch in seinem Roman von ihm selbst thematisiert, denn alles Schreiben, Sprechen, Diskutieren über dieses schwarze Jahrzehnt, über die Zeit des Bürgerkriegs zwischen 1991 und 2002, ist bei Strafe tatsächlich verboten in Algerien. Also es ist praktisch etwas gegen die Vergangenheitsbewältigung, das soll einfach verschwiegen werden. Und darum geht es in diesen Haftbefehlen. Das ist ja schon sehr stark, wenn das auch über Interpol versucht wird, ins Werk zu setzen. Es droht ihm eine Haftstrafe zwischen 3 bis 5 Jahren. Und was auch noch dahinter steckt, er sei, die nationale Tragödie werde von ihm instrumentalisiert, heißt es, um das Bild des Algeriens im Ausland zu verfinstern.
Man könnte jetzt ja denken, so ein Prix Goncourt, so ein prominenter Literaturpreis, das schützt Daoud, aber scheint hier nicht der Fall zu sein.
Das ist genau das Gegenteil, würde ich sagen. Die Prominenz, die Kamel Daoud jetzt zusätzlich erfahren hat durch diesen großen, wichtigen Preis und dadurch, dass sein Roman sich mehr als 400.000 Mal verkauft hat, gerade natürlich auch bei Algeriern, die im Exil leben, und das strahlt zurück auf Algerien, wo das Buch nicht verkauft werden darf. Also ich glaube, das erzürnt das algerische Regime, die algerische Regierung, zusätzlich und natürlich auch, dass er sich für seinen verhafteten Kollegen Boualem Sansal so stark eingesetzt hat. Da ist er einer der Protagonisten, die immer wieder fordern, man müsse ihn freilassen. Er war auch in Deutschland bei einer großen Veranstaltung hier, um sich für diesen Schriftstellerkollegen einzusetzen, der zu 5 Jahren Haft verurteilt wurde. Auch das reizt die algerische Regierung sehr. Und auch deswegen, weil Kamel Daoud alles in Frage stellt, was dort so an repressiven Maßnahmen stattfindet, gegen die Freiheit des Wortes, auch gegen die Frauen. Also es ist ja eine sehr stark von islamistischen Strömungen geprägte Regierungspolitik und die Gesellschaft ist sehr stark fundamentalistisch auch beeinflusst. Also das reizt die algerische Regierung an ihm.
Eine andere Sache ist ja jetzt dieses laufende Verfahren gegen Daoud wegen verletzter Persönlichkeitsrechte. Da gab es am Mittwoch eine erste Anhörung im Gericht in Paris. Was ist darüber bekannt?
Ja, da geht es darum, dass gleich nach der Veröffentlichung des Romans, also eigentlich nach dem Prix Goncourt, als dieser Roman Uri so starke Resonanz erfahren hat, da gab es eine Klage einer Frau aus Algerien, die bei Kamel Daouds Frau, einer Psychiaterin, in Behandlung war. Und sie sagt, das, was in dem Roman erzählt wird, nämlich die Geschichte einer jungen Frau, die von Terroristen, der wurde der Hals durchgeschnitten, sodass sie nicht mehr sprechen konnte. Und im Roman ist es dann so, der wird praktisch die innere Stimme dieser jungen Frau erzählt, was ihr geschehen ist und was die Situation in Algerien ist. Das sei ihre eigene Geschichte. Saada Arbane heißt diese, glaube ich, 31- oder 32-jährige Frau aus Algerien, die den Kamel Daoud in Frankreich auch verklagt hat auf Entschädigung. Man nimmt aber an, dass diese Frau auch instrumentalisiert wird von den algerischen Behörden, um dem Kamel Daoud zu schaden, um sein Renommee in Frage zu stellen. Persönlichkeitsrechte sollen da verletzt sein. Auch natürlich die ärztliche Schweigepflicht der Frau von Kamel Daoud. Darum geht es. Das wurde am Mittwoch, gab es eine erste Anhörung dazu. Was da genau besprochen wurde, ist bisher nicht bekannt. Die Hauptverhandlung in dieser Sache ist für den 13. Juni angesetzt.
Kamel Daoud ist auch einer, du hast es erwähnt, Dirk, der prominentesten Unterstützer von seinem Landsmann, Schriftstellerkollegen Boualem Sansal. Im März erst ist er zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Müssen wir das hier alles also sozusagen auch als eine breite Kampagne von der algerischen Regierung gegen die Intellektuellen ihres Landes sehen?
Ja, das muss man auf jeden Fall so sehen. Die Intellektuellen, vor allem Kamel Daoud und Boualem Sansal, werden instrumentalisiert, werden als Geiseln, als Faustpfand gehalten in einem größeren Konflikt mit Frankreich. Also es gab jetzt auch gerade in den letzten Wochen einen Entführungsversuch für eines algerischen Influencers, der sehr stark ein Regierungskritiker ist. Und daraufhin hat Frankreich die diplomatischen Beziehungen sehr stark wieder eingefroren. Es gibt den Hintergrund eines Gebietsstreits zwischen Algerien und Marokko, wo Frankreich auf der Seite Marokkos steht. Das alles spielt mit bei dieser großen Spannung zwischen den Fronten und die Schriftsteller werden sehr, sehr stark instrumentalisiert.
Dirk Furig über algerische Schriftsteller unter Druck gegen Kamel Daoud ist gerade ein zweiter internationaler Haftbefehl erlassen worden. Und ich danke dir, Dirk, für deine Einordnung.
Sehr gerne.